Digitaler Espresso. Ein Podcast über Kirche und Digitalität des Katholisch-Sozialen Instituts.
Optimieren geht über Studieren. Wird Educational Data Mining die Hochschulbildung revolutionieren? Das hier ist der Digitale Espresso, der Wachmacher-Podcast für Kirche und Digitalität des Katholisch-Sozialen Instituts in Siegburg. Mein Name ist Martin Kutz. Und mit mir hier an der virtuellen Espresso-Bar wäre auch wieder André Schröder zugeschaltet, der heute aufgrund eines Corona-Falls in der Familie leider nicht dabei sein kann. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Educational Data Mining, das ist ein Begriff, mit dem vermutlich nicht jede etwas anfangen kann. Und was das Schürfen nach Daten nun mit Hochschulbildung zu tun haben soll oder wie es diese gar revolutionieren kann, das wollen wir heute beim Digitalen Espresso wieder mit einem Experten besprechen. Und ich freue mich daher sehr, dass sich Dr. Christian Leineweber für uns Zeit genommen hat. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, Kutz, danke für die Einladung.
Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Bildungs- und Medienforschung der Fernuniversität in Hagen. Sie beschäftigen sich also nicht als Technikexperte mit der Thematik, sondern als Bildungsforscher. Und damit sind Sie genau die richtige Person, die uns in allgemeinverständlicher Weise erklären kann, worüber wir hier eigentlich sprechen. Lassen wir dieses Hochschulbildungsding erstmal außen vor. Worum geht es eigentlich bei Data Mining?
Ja, ob ich das allgemeinverständlich erklären kann, das werden wir gleich sehen. Ich kann es mal versuchen. Unter Educational Data Mining wird ganz grob gesagt die Interpretation und Auswertung von Daten im Bildungskontext verstanden. Also wenn man so will, ist Educational Data Mining die Antwort des Bildungssystems auf die Möglichkeiten von Big Data, also die Möglichkeit, durch digitale Techniken nahezu unbegrenzt Daten sammeln zu können. Im Bildungssystem geht es, wenn Educational Data Mining eingesetzt wird oder betrieben wird, in erster Linie zum Beispiel darum, Profile, Cluster, Lernabfolgen oder beispielsweise kritische Werte über den Studierendenerfolg zu erfassen, also aus einer größeren Datenmenge zu erfassen, um dann eben Muster zu errechnen, die dann letztendlich wieder für pädagogisches Handeln fruchtbar gemacht werden können. Also es geht im Grunde genommen darum, mithilfe von Daten Informationen zu sammeln, die dann ja bei der Optimierung von Lernprozessen eingesetzt oder verwendet werden können. In diesem Zusammenhang ist wahrscheinlich auch noch wichtig, den Begriff der Learning Analytics zu nennen, die im Grunde genommen die Werkzeuge für die Interpretation von Daten der einzelnen Lernerinnen und Lerner bereitstellen. Und ja, ganz entscheidend scheint wirklich zu sein, dass eben durch diese Learning Analytics, dass wir Informationen oder dass das Versprechen ist, dass wir Informationen bekommen, die wir sonst nicht bekommen können und dass diese Informationen, also die Auswertung dieser Daten, die man erheben kann, für die Verbesserung oder Optimierung, da werden wir ja beim eigentlichen Stichwortgeber für die Veranstaltung eingesetzt werden sollen.
Also wenn man Educational Data Mining als Begriff benutzt, dann müsste man eigentlich auch direkt Learning Analytics, also das Analysieren dieser Daten mitdenken, das Auswerten.
Ja, im Grunde genommen kann man, wenn man das machen möchte, hier so ein bisschen zwischen Idee und Methode auch unterscheiden, beziehungsweise Ideengeber oder als idealisierte Idee und die Werkzeuge, wie man diese Idee vollziehen kann, beziehungsweise dann auch bewerkstelligen kann. In dem Zusammenhang stehen die Begriffe.
Data Mining und das Analysieren von solchen ganz großen Datenmengen, also Big Data, das ist ja jetzt auch nicht was von gestern, sondern gibt es schon ein paar Jahre. Wieso, ja, und wann ist man denn eigentlich darauf gekommen, das für den Bildungsprozess anzuwenden?
Ja, Ich denke mal, dass es nicht möglich ist, auf die Frage so den einen initialen Moment zu finden. Das bedeutet, die Frage zielt wahrscheinlich auf eine Vielzahl, teilweise auf komplexe Art und Weise miteinander verwobene Entwicklungen ab. Mir erscheinen in diesem Zusammenhang maßgeblich zwei Dinge von Interesse zu sein. Der erste Grund liegt auf der Hand. Wir leben mittlerweile in einer Gesellschaft, die man auch als sich digitalisierende oder digitalisierte Gesellschaft bezeichnen lässt. Das heißt, unsere Lebenswelten und damit auch Formen und Dimensionen des Lernens, der Hochschulbildung werden durch die Möglichkeiten von digitalen Techniken, digitalen Medien angereichert. Und das bedeutet zum Beispiel, dass Lernen zunehmend auf Lernplattformen ausgelagert wird. Vielleicht kann man Lernprozesse über Apps ermöglichen. In der Pandemie ist es eigentlich für alle Studierenden zur Gewohnheit geworden, keine Vorlesung mehr im Audimax zum Beispiel zu besuchen, sondern in irgendwelchen Webinars sich einzutragen und so weiter. Und mit all diesen digitalen Formaten und Möglichkeiten entsteht nun natürlich auch die Möglichkeit oder geht die Möglichkeit einher, Daten zu sammeln. Ja, im Grunde genommen habe ich es eben schon einmal angedeutet und das Prinzip Educational Data Mining wird jetzt gerade auch von Interesse, weil digitale Medien das Lernen und auch Lehren immer stärker bereichern und dementsprechend auch Möglichkeiten darstellen, Daten in irgendeiner Art und Weise über einen digitalen Weg oder digitale Instrumente zu erfassen. Das ist der eine Grund, das zielt so ein bisschen auf gesellschaftliche und technische Entwicklungen ab. Der zweite Grund ist vielleicht, den ich für ganz entscheidend halte, ist ein disziplinärer Grund, bezieht sich also auf pädagogisches Handeln selbst. Und hier kann man eigentlich sagen, dass pädagogisches Handeln stets durch einen Mangel der Effizienz und Wirksamkeit geprägt ist, nämlich dorthin gehen, dass es selbst bei präzisesten Planungen, also dass man selbst bei präzisesten Planungen die Ergebnisse pädagogischen Handelns nicht sicher gewährleisten kann. Das bedeutet, sie können den besten, nur möglichen, nur denkbaren Unterricht halten und sie laufen dennoch Gefahr, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten und so weiter die Thematik genügend verstehen können oder verstehen werden aus ganz unterschiedlichen Gründen, die sie eigentlich gar nicht immer in der Hand haben. Und dieses Problem, das ist altbekannt, das wurde bereits Ende der 70er Jahre diagnostiziert, beispielsweise in Person des Soziologen Niklas Luhmann und des Erziehungswissenschaftlers Karl Eberhard Schorr. Und das wurde als Technologiedefizit der Pädagogik beschrieben. Und dieses Technologiedefizit konfrontiert uns dann als Pädagoginnen und Pädagogen damit, stets den Mangel an Effizienz und Wirksamkeit unseres Handelns im Blick haben zu müssen und reflektieren zu müssen. Und wenn man das akzeptiert, dann ist das vor allem im Kontext oder im Vergleich zu naturwissenschaftlichen Fächern sehr unbefriedigend. Und hier setzen digitale Techniken an, also zum Beispiel Algorithmen, künstliche Intelligenzen, indem man eben ein rationales Kalkül, Prognosefähigkeit, Sicherheit, spezifische Unterstützungsfähigkeit zuschreibt, um eben dieses Technologiedefizit vielleicht beheben zu können. Also das wären aus meiner Sicht so die zwei ganz entscheidenden Aspekte.
Ja, Sie haben jetzt zwei Stichworte reingebracht, die mich so ein bisschen vom Fahrplan abbringen würden, aber da wollte ich doch nochmal gerne nachgehen, und zwar Mangel und Defizit. Welches Menschenbild oder auch welches Bildungsideal steht denn eigentlich auch mit dahinter? Also der Mensch als defizitäres Wesen, das irgendwie ein Ziel erreichen soll und dann eben auch ein Bildungssystem, das möglichst effizient laufen soll. Ist das nicht irgendwie ziemlich kommerziell gedacht vielleicht auch?
Ja, ich würde es nicht unbedingt sogar kommerziell gedacht denken. Also die Idee des Menschen als Mängelwesen, den findet man auch schon in, vielen geisteswissenschaftlichen Studien schon sehr lange. Ich denke zum Beispiel an Arnold Gehlen, der den Menschen damals als Mängelwesen skizziert hat. Ob das heute noch zutrifft, das bestreiten andere auch. Entscheidend ist aber, dass so eine Art pädagogische Ordnung schon voraussetzt, dass es einen Lehrenden gibt, der mehr weiß als die Lernenden. Und das kann man durchaus auch kritisieren. Also das ist im Grunde genommen hier eine pädagogische Ordnung, die auf Unwissenheit basiert, nämlich auf Unwissenheit der Lernenden. Und ich weiß gar nicht, ob das kommerziell gedacht also im Ursprung kommerziell gedacht ist, aber das lässt sich natürlich kommerziell wenden und lässt sich dann natürlich auch, wenn es darum geht, ich weiß nicht, ob Sie das im Blick hatten oder ob Sie an andere Phänomene gedacht haben, aber wenn es darum geht, solche Technikplattformen kommerziell zu verbreiten, dann ist das wahrscheinlich ein Anknüpfungspunkt, den man gut nehmen kann. Aber auch das ist ein grundsätzliches Problem, dieses Prinzip zwischen Wissen und Unwissenheit, was in pädagogischen Ordnungen immer repräsentiert wird und was man auf jeden Fall immer auch berücksichtigen muss, um eine, ja, wie soll man sagen, eine gleichberechtigte Lehre überhaupt initiieren zu können oder gestalten zu können. Aber dieses Problem haben Sie, glaube ich, ja, damit sind Sie konfrontiert, sobald man pädagogisch handelt. Und wenn ich etwas voraussetze, also wenn ich diese Ungleichheit voraussetze, muss es ja eine Möglichkeit geben, dass die Ungleichheiten sich annähern. Also, dass sich das Unwissen der Lernenden, wenn man das so negativ formulieren will, an das Wissen der Lernenden sozusagen annähert. Und dann sind wir genau bei diesem Technologiedefizit, weil es keine klare Art und Weise gibt, wie diese Annäherung passieren kann. Das heißt, es geht eigentlich immer nur darum, verschiedene Methoden auszuwählen. Mal erkläre ich Dinge besser, mal schlechter und dann muss ich beim nächsten Mal schauen, wie ich das vielleicht beheben kann oder ein bisschen ausspielen kann, ausloten kann, wenn man so will.
Werden wir dann nochmal ganz konkret, also welche Möglichkeiten eröffnen sich da jetzt eigentlich durch das Sammeln von Daten und dem Auswerten?
Im Grunde genommen ist es jetzt natürlich möglich, Daten, also verschiedene Informationen über Studierende zu erhalten. Und im Grunde genommen sind hier der Fantasie erstmal keine Grenzen gesetzt. Sie können zum Beispiel Einlogdaten über Lernplattformen erheben. Das heißt, Sie können dann schauen, wie oft die einzelnen Studierenden sich eingewählt haben und wie oft sie der irgendeiner Thematik vielleicht nachgegangen sind. Sie können auch Quizze erstellen und dann zum Beispiel spezifische Leistungsniveaus, ja, oder oder Abfragen, Sie können Prüfungsleistungen erfassen, Sie können verschiedene Werte mit anderen Leistungen in Beziehung setzen. Sie können zum Beispiel auch so vorgehen, und das ist auch schon ein Prinzip, was man vor allem auch im englischsprachigen Raum immer mal wieder trifft, dass Sie den Lernerfolg an verschiedene Parameter binden und beispielsweise ein Ampelsystem installieren. Und wenn Ihre Ampel, also jetzt aus Sicht der Studierenden, die Farbe grün zeigt, dann haben Sie zum Zeitpunkt des Seminars oder zum Zeitpunkt des Semesters genügend Dinge absolviert. Sie haben zum Beispiel schon genügend Dinge als gelesen, abgehakt. Sie haben verschiedene Dinge oder Texte mit Markierungen versehen. Und das lässt hoffen, dass Sie das Semester und vielleicht weitergedacht auch das Studium erfolgreich absolvieren können. Wenn Sie zeitlich hinterherhinken, wenn Ihr Leistungsniveau vielleicht unter einer kritischen Grenze liegt und so weiter, dann kann man Ihnen vielleicht erstmal mit Gelb eine Warnung signalisieren. Und das lässt sich natürlich dann auch bis zur Farbe Rot weiterspielen, dass Sie dann in einem besonders kritischen Bereich sind und vielleicht mal in die Studienberatung gehen könnten, um zu schauen, wo Probleme sind oder bestenfalls auch mal Ihren Dozenten, Ihre Dozentin aufrufen. Das heißt, man hat erstmal verschiedene Möglichkeiten, ja, Informationen über den Leistungsstand, über die Intensität, über inhaltliche Aspekte nochmal in Kenntnis zu bringen, die vielleicht einerseits über den Vorlesungsraum oder auch über Diskussionen im Seminarraum hinausgehen können. Und ich glaube.
Ja, vielen Dank, genau. Ich wollte eigentlich nur noch mal kurz nachfragen, und zwar so ein Impuls eigentlich für diesen digitalen Espresso war unter anderem auch eine etwas ältere Zeitungsmeldung, dass mithilfe eines Algorithmus die Zahl der Studienabbrecher gesenkt werden sollte. Ich kann da jetzt auch gerade mal ganz kurz diesen Link vielleicht sogar in den Chat setzen.
Also wenn ich da einhaken darf, das ist vielleicht sogar eine der ursprünglichen Ideen dieser Systeme und darauf zielen diese Ampelsysteme natürlich auch ab. Und dann ist Ihre Idee der Kommerzialisierung natürlich, wird damit ganz stark gemacht, weil wenn es darum geht, möglichst hohe Absolventinnenquoten zu haben, dann gelten Studierende natürlich auch ein bisschen als, naja, Messinstrumente, um die Universität sozusagen auf Basis ihrer Absolventinnenquoten messen zu können. Also da hat man tatsächlich einen sehr starken kommerziellen Wert. Das zielt vielleicht nochmal auf Ihre Frage ab. Da wären wir vielleicht auch bei kritischen Aspekten oder zumindest kritischen, ja, Facetten, die das Ganze mit sich führt. Aber ich würde der Perspektive auch zustimmen, dass die Verminderung von Absolventinnenquoten da durchaus auch ein, ja, zentrales Motiv von Hochschulen sein können.
Aber setzt das die Studierenden nicht ziemlich unter Druck? Ja, das ist dann nämlich auch nochmal eine Frage, ob man das überhaupt weiß, wie sehr man beobachtet wird, welcher Klick und Link, dem man folgt, jetzt Relevanz haben kann. Setzt das die Studierenden nicht wahnsinnig psychologisch unter Druck?
Sie können es ja erstmal positiv und negativ sehen. Also der positive Aspekt wäre, solange meine Ampel grün ist, habe ich nichts zu befürchten oder weniger zu befürchten. Also der positive Aspekt wäre ja, das kann ja auch erstmal Sicherheit stiften. Auf der anderen Seite geht das natürlich mit einigen Aspekten einher, die dann auch die Kehrseite der Medaille widerspiegeln und zum Beispiel, was Sie dann unter Druck setzen bezeichnen oder vielleicht wenn man den Gegenpol zur Sicherheit aufmacht, sowas wie Unsicherheit stiften. Und das kann natürlich schon der Fall sein. Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass man, das trifft wahrscheinlich nicht nur auf Hochschulstudium zu, aber dass wir in einer Gesellschaft leben, in der man schnell Gefahr läuft, immer das Gefühl zu haben, zu wenig gemacht zu haben, abgehängt zu werden. In der Soziologie beispielsweise wird das als Slippery Slope Syndrom beschrieben, also das Gefühl, wirklich immer wieder mehr leisten zu müssen. Und auch da steckt so ein kapitalistischer Gedanke dahinter, beziehungsweise so ein Wachstumsgedanke, immer mehr machen zu müssen, immer mehr optimieren zu müssen. Und das ist sicherlich auch ein Aspekt, den man bei der Gestaltung von Educational Data Mining Settings oder generell digitalen Lernszenarien berücksichtigen sollte. Und das hat dann auch soziale Konsequenzen. Es gibt zum Beispiel eine relativ populär gewordene Studie des Soziologen Steffen Mau über das, so nennt er das, metrische Wir. Und da zeigt er auch auf, dass unterschiedliche Bereiche des sozialen Lebens durch Vermessungen halt ja quantifiziert beurteilt werden und dass das eben auch ein neues Regime, wie er das nennt, Regime der Ungleichheit zutage bringt, indem wir immer fort bewertet werden, uns miteinander vergleichen müssen und wir dadurch eben in einen Strudel hineingeraten, der uns immer wieder antreiben lässt. Und das kann ja sowohl positive als auch negative Konsequenzen haben. Und das ist sicherlich meiner Meinung nach ein ganz zentraler Aspekt bei dieser Thematik.
Ja, die Fernuniversität in Hagen, die hat ja im Grunde schon das digitale Lernen mit im Konzept. Gut, früher natürlich analog, aber jetzt auch spätestens mit Corona eben noch ganz verstärkt eben digital. Da bietet sich ja sowas wahrscheinlich wunderbar an. Und wie ich gelesen habe, gibt es dazu sogar ein Forschungsprojekt, AI Edu Research Lab. Können Sie dazu vielleicht schon irgendwas sagen?
Ja, also prinzipiell lässt sich über die Fernuni als Institution sagen, dass dort schon sehr lange auch mit digitalen Szenarien ja agiert, operiert wird. Also ich bin jetzt seit 2013 an der Fernuni und habe damals schon Seminare online durchgeführt. Wir bezeichnen das dann immer das wird generell als Blended Learning Methode bezeichnet, wo dann eben analoge oder Präsenzformate mit digitalen Formaten kombiniert werden. Und da die Pandemie in unserem Alltag eigentlich gar nicht so viel verändert, wenn es jetzt um die Lehre geht, und Sie haben natürlich recht, die Infrastruktur ist schon da, um auch verschiedene digitale Settings ja vollziehen zu können. Wir arbeiten schon sehr lange auch mit digitalen Bildungsplattformen und so weiter. Und das Projekt, was Sie ansprechen, das AI Edu Research Lab, wir haben es auch schon genannt, ist im Grunde genommen ein Projekt von meiner Chefin Claudia De Witt, an dem ich gar nicht beteiligt bin, wo es aber darum geht, ein Recommender-System zu erstellen, also eine Art ja, Empfehlungssystem, das den Studierenden erstens Anleitung geben kann, zum Beispiel bei formellen Fragen, wie zitiere ich richtig oder wie ist das Deckblatt zu gestalten und so weiter. Und das soll im Grunde genommen auch die Lehrenden etwas entlasten, weil das sind Fragen, die ich unzählige Male in meinem Leben schon beantwortet habe und vermutlich auch noch beantworten werde. Aber zum anderen geht es auch darum, dass man schaut, was interessiert die Studierenden, wo sind sie besonders stark, sodass man ihnen Empfehlungen machen kann. Also das Stichwort, wenn man einen wissenschaftlichen Terminus einführen möchte, ist hier vielleicht die Personalisierung oder die Individualisierung. Also man erhofft sich durch solche Systeme oder generell durch Vermessungen auf Basis von Daten, erhofft man sich, dass man Studieninhalte präziser auf den Einzelnen zuschneiden kann und so stärker die Interessen, Begabungen, Talente und so weiter fördern kann. Das ist so die Kernidee. Und genau, in diesem Projekt, was Sie angesprochen haben, geht es im Grunde genommen um so eine Art Empfehlungssystem. Was wir auch schon kennen, wenn ich meinen Handyvertrag ändern möchte, dann kann ich das mittlerweile über einen Chat machen. Und das ist in der Regel kein Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin mehr, sondern ein ein Computer. Und das lässt sich natürlich auch dann bestenfalls im pädagogischen Betrieb einsetzen, wenn es um spezifische Fragen geht.
Könnte man sich dann die Studienberatung sparen?
Das stellen Sie natürlich eine heikle Frage. Ich denke, dass das bestenfalls nicht der Fall sein sollte. Und da sind wir vielleicht auch beim Unterschied zwischen Mensch und Maschine. Die Maschine kalkuliert nach einem rationalen Kalkül. Und es ist wahrscheinlich immer auch von Vorteil, wenn man zum Beispiel in Form der Studienberatung mit einem Menschen spricht, der auch eigene Erfahrungen einbringen kann. Von daher würde ich in Anbetracht dieser Systeme auf gar keinen Fall für die Abschaffung solcher Positionen oder Berufsfelder plädieren. Und das ist auch, glaube ich, in pädagogischen Handlungsfeldern nicht gedacht. Also wenn ich das für mein Umfeld betrachte, dann muss man wirklich immer auch die Idee haben, dass die Maschine allerhöchstens ergänzend agieren kann. Was ja auch für Studieninhalte eine sinnstiftende Struktur ist. Sonst müsste ich ja auch befürchten, dass mein Job irgendwann ad acta zu legen ist, weil die Maschine alles besser erklären könnte als ich. Aber das wollen wir mir nicht hoffen, auch weil die Differenz zwischen Mensch und Maschine vielleicht noch zu groß ist.
Können wir vielleicht auch mal auf die Dozierenden eingehen? Also das Ganze soll ja die Qualität des Lehrens auch verbessern, Studiengänge individueller machen, ja vielleicht auch das Angebot von Seminaren spezialisieren. Wie könnten denn dann Seminare entstehen? Würde man dann vielleicht einfach auf die Interessensgebiete oder die Talente der eingeschriebenen Studierenden achten und denen dann etwas Maßgeschneidertes anbieten können? Wie ist das dann mit irgendwelchen Nischenthemen, irgendwelchen Spezialthemen, die gerade die Dozierenden interessieren und die vielleicht nicht so ein großes Interesse bei den Studierenden wecken würden?
Also da sind wir eigentlich wieder beim Stichwort der Personalisierung. Das ist natürlich eine schöne romantische Vorstellung und auch durchaus denkbar. Problematisch ist es natürlich, dass die Dozierenden dann auch über alle Themen ja explizit Bescheid wissen müssen. Das kann man nicht immer voraussetzen. Aber man kann ja zumindest dann auch, oder die Maschine kann das auch, verschiedene Tipps geben. Beschäftigen Sie sich zum Beispiel mit dieser Lektüre. Und von dort öffnet sich natürlich schon auch so das Spektrum der inhaltlichen Facetten eines Studiums. Aber ich denke, man kann damit natürlich auch ganz praktische Aspekte verbinden, wenn man es sinnvoll einsetzt. In einer klassischen Seminarkonstitution ist es nun mal so, dass man viel von Studierenden erfährt, die besonders rege teilnehmen, Bereitschaft und auch den Mut haben, sich zu beteiligen. Aber häufig fehlen Informationen über Studierende, die vielleicht noch etwas unsicher sind beim Melden, vielleicht sich noch nicht immer trauen, irgendwas zu sagen. Und das gibt mir natürlich ein weites Spektrum an Informationen, die auch für die Lehre sinnvoll sein können. Und das können natürlich einerseits dann Aspekte der Förderung betreffen, aber auch andererseits den Sachverhalt, dass man einzelne Nischenthemen vielleicht thematisieren kann oder nochmal, einfach nennen kann und darauf verweisen kann. Sicherlich können so unterschiedliche Facetten bespielt werden.
Könnte denn sowas dann auch vielleicht genutzt werden, wenn man das mal weiterdenkt, für einen Übergang in den Beruf? Also, dass sich vielleicht dass Firmen Zugang zu den Daten bekommen und die vielleicht für das Recruiting nutzen können? Also, weil sie sehen, da hat sich jemand schon in den ersten Semestern super ins Zeug gelegt und der kann das wunderbar, den brauchen wir auf jeden Fall.
Also auch da würde ich sagen, dass der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Es ist natürlich immer die Frage, welche Daten kann man weitergeben, inwiefern können Hochschulen mit beruflichen Institutionen oder Firmen und so weiter kooperieren. Wenn Sie mich als Bildungstheoretiker fragen, müsste ich natürlich dann auch sagen, dass ein Studium nicht nur die Ausbildung für ein Berufsfeld sein soll, sondern auch ein Stück weit sowas wie Selbstentfaltung, Selbstbildung, Selbstentwicklung sein soll. Und da ist natürlich mehr gemeint als die bloße Ausbildung für einen Arbeitsmarkt. Von daher würde ich das, ich will nicht sagen kritisch sehen, aber zumindest auch mal wohlüberlegt nochmal reflektieren wollen, weil das Ganze sonst auch wirklich noch stärker in so eine Zweckgerichtetheit gehen sollte, von der sich universitäres Studium an vielen Stellen auch freimachen soll. Es ist vollkommen klar, dass Studentinnen und Studenten in der Regel ein Studium antreten, um damit später auch irgendeine Berufstätigkeit auszuüben. Nichtsdestotrotz sind auch andere Aspekte, die den Menschen vielleicht als Ganzes und nicht nur als zweckgerichtete Entität in den Blick nehmen von Bedeutung.
Aber ist das denn dann noch möglich, so eine freie Entfaltung? Also wenn man Das System könnt ihr jetzt zum Beispiel feststellen, also gut, da hat jemand recht miserable Leistung in einem bestimmten Fach. Das System erkennt aber nicht vielleicht, dass derjenige oder diejenige sich nebenbei für ein ganz anderes Thema interessiert oder vielleicht in der AG super aktiv ist und ja, da eben schon andere Sachen auch mit reinbringt und lernt. Also diese Kontextbezogenheit, würden das die Daten abdecken oder preisgeben?
Das kommt natürlich immer auf das Datenerhebungssystem an. Das kann man, glaube ich, im Idealfall nicht so pauschal beantworten. Aber wenn Sie sich im Rahmen eines Studiums bewegen, ist natürlich klar, dass eher Aspekte abgefragt, gemessen, vermessen werden, die im Kontext des Studiums von Bedeutung sind. Und dann haben Sie genau den Problemfall, den Sie da auch geschildert haben. Vollkommen richtig, meiner Meinung nach.
Ja. Mit der Erhebung der Daten ist natürlich ganz eng auch verbunden eben der Datenschutz. Wir hatten es gerade eben schon fast ein bisschen angedeutet. Ja, also Studierende müssen doch eigentlich dann auch um Einwilligungen gefragt werden, ne? Und wie ist das mit Transparenz? Weiß man, welche Daten erhoben werden?
Ich kann natürlich, also generell würde ich sagen, Datenschutz ist in Deutschland ein wichtiges Thema und ich würde eigentlich davon ausgehen, dass viele Restriktionen betroffen sind. Ich kann dann eigentlich nur mein Handlungsfeld der Fernuni einschätzen. Und da ist es so, dass Studierende in der Regel einbezogen, was heißt in der Regel, also immer einbezogen werden und darüber auch in Kenntnis gesetzt werden. Und wir sind eigentlich dann auch bei einem sehr wichtigen Thema angelangt. Wenn es darum geht, solche Instrumente zu entwickeln, dann ist es meiner Meinung nach auch wichtig, die Studierenden mit einzubeziehen und die Perspektive der Studierenden auch stark zu machen. Also ich kann ein Beispiel nennen. Wir haben im letzten Semester eine Vorlesungsreihe am Lehrgebiet gehabt, wo wir über Data Literacy, also der Fähigkeit, mit Daten kompetent umzugehen, einerseits gesprochen haben, aber andererseits auch mit den Studierenden darüber nachgedacht haben, wie so eine Kompetenz, so eine Literacy, eine Data Literacy eigentlich in Zukunft aussehen sollte, was das alles beinhalten müsste. Und da haben wir zum Ende der Vorlesungsreihe auch so, wir haben das dann Think Tank genannt, wo wir mit den Studierenden dann verschiedene Perspektiven entwickelt haben. Also ich denke, das eine ohne das andere nicht zu bewerkstelligen. Datenschutz ist ganz wesentlich, setzt aber auch eine ethische Haltung der jeweiligen Lehrenden voraus, dass man auch ein Gespür dafür hat, dass Daten erhoben werden, was damit gemacht wird, was eigentlich pädagogisch, ethisch auch sinnvoll ist.
Der Lehrende und der Lernende.
Genau, ja. Und dafür muss natürlich sensibilisiert werden, ja.
Mit Blick auf die Uhr, ich habe noch ganz viele andere Fragen, aber würde ich gerne eine abschließende Frage stellen, und zwar: Ich hatte einen Artikel von Ihnen gefunden und den hatten Sie mit der schönen Überschrift betitelt „Zum optimierenden Geist der digitalen Bildung“. Können Sie vielleicht dazu noch kurz was sagen, was Sie damit meinen und was Ihr persönlicher Traum einer zukünftigen digitalen Hochschulbildung ist?
Also die Formulierung vom optimierenden Geist, die habe ich nicht alleine getroffen, sondern das ist ein Text, den ich mit einem Kollegen geschrieben habe, der an der Stelle auch namentlich genannt sein kann. Das ist Mike Wunder. Und wir haben uns im Grunde genommen, also die Rede vom optimierenden Geist ist, wenn Sie so möchten, eine Anlehnung an den Soziologen Max Weber, der schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts von einem Geist des Kapitalismus gesprochen hat, der vereinfacht gesagt die Handlungen von Individuen und sozialen Gefügen leitet oder, wenn man es negativ ausdrücken will, dominiert. Also menschliche Handlungen werden hier als etwas beschrieben, was sich an kapitalistischen Strukturen ausrichtet. Und die Idee von Mike Wunder und mir in diesem Beitrag war, dass sich eine ähnliche Diagnose vielleicht aufs Bildungssystem übertragen lässt, nämlich dann, wenn die Orientierung an Daten primär einer zweckgerichtet hat. Unterliegt. Also wenn Studierende immer stärker darauf gucken, welche Zahlen sie entwickeln, ihr Studium zunehmend an Optimierungskalkülen orientieren, wie zum Beispiel Effizienz oder sowas. Und das haben wir in diesem Beitrag versucht zu beschreiben und das hatte so eine kritische Note, dass die sogenannte digitale Bildung auch immer einen optimierenden Geist hat und dass der zumindest in Bildungssettings zu berücksichtigen wäre. Und da wären wir vielleicht bei dem Bildungsideal, nachdem Sie gefragt haben, dass meine Vorstellung von Bildung eben eine ist, die nicht nur einer zweckgerichteten instrumentellen Logik folgt, sondern auch auf den Menschen als Ganzes zielt. Also bei Bildung geht es, und das findet man in ganz vielen auch traditionellen Bildungstheorien oder Klassikern, wie zum Beispiel Wilhelm von Humboldt, eben um den ganzen Menschen, der als Mensch mit seinen Stärkungen und Neigungen einen Wert entfaltet und sich nicht nur aufgrund seiner Nützlichkeit innerhalb der Gesellschaft, die vielleicht anhand von Zahlen, Kennwerten und so weiter repräsentiert werden, ja, zu messen ist. Und das wäre meine Vorstellung von Bildung, dass es am Ende des Tages nicht nur auf zweckgerichtete Aspekte angeht, sondern dass der Inhalt, die inhaltliche Auseinandersetzung in Kombination mit den eigenen Interessen und Neigungen gefördert wird, sodass sich die einzelnen Studentinnen und Studenten auch im Kontext ihrer Neigungen, ihrer Vorlieben und Stärken entwickeln können. Das wäre so ein Ideal.
Das hört sich sehr gut an, da würde ich d'accord gehen.
Das ist schon mal gut.
So, mit Blick auf den Füllstandsanzeiger sozusagen der digitalen Espresso-Tasse muss ich feststellen, dass dieser Espresso wieder durchgelaufen ist. Aufmerksam machen möchte ich an dieser Stelle noch ganz gerne auf unseren nächsten digitalen Espresso, wieder am ersten Donnerstag im Monat, also diesmal am 3. März 2022, wieder um 12.30 Uhr. Thema lautet Spielerisch gegen Extremismus. Wir sprechen mit Daniel Heinz vom Portal Spieleratgeber NRW über Games in der Bildungsarbeit. So, dann bleibt mir jetzt noch ganz herzlich Dank zu sagen an unseren Referenten Christian Leineweber. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Danke auch an André Schröder, diesmal für die Arbeit hinter dem Mikrofon. Und vielen Dank Ihnen an den digitalen Endgeräten fürs Zuhören. Der Digitale Espresso ist ein Podcast-Angebot des Katholisch-Sozialen Instituts in Kooperation mit der Landesarbeitsgemeinschaft Katholische Erwachsenen- und Familienbildung NRW. Ton und Musik Said Suma, Introsprecherin war Marina Lenz, technische Unterstützung Markus Sager. Der Digitale Espresso wird gefördert durch die Kardinal-Höffner-Stiftung und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW. Über eine Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify freuen wir uns sehr. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie unseren Kanal auf einem der gängigen Podcast-Portale. Seien Sie auch herzlich eingeladen, einmal live bei einer Aufzeichnung des digitalen Espressos mit dabei zu sein. Sie können dann im zweiten Teil der Veranstaltung direkt mit unseren Referentinnen und Referenten diskutieren. Alle wichtigen Informationen dazu finden Sie auf der Homepage digitaleespresso.de. Für Anregungen und Feedback senden Sie uns gerne eine Mail an espresso@ksi.de. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund, auf Wiederhören.
Digitaler Espresso. Ein Podcast über Kirche und Digitalität des Katholisch-Sozialen Instituts.